Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist und Autor Hajo Schumacher. Schönen guten Tag.
Tag.
Wir schauen gemeinsam auf diesen Montag und leider beginnt diese Woche mit genau denselben Problemen, mit denen die letzte zu Ende gegangen ist. Wir brauchen immer noch einen neuen CDU-Vorsitzenden.
Das werden wir am nächsten Montag auch noch haben, das Thema.
Ja, obwohl Annegret Kramp-Karrenbauer ja versprochen hat, dass sie bis Montag. Ne? Nee, bis Montag. Mhm. Also gut, das sehen wir. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch einen Ministerpräsidenten für Thüringen. Mhm. Aber was wir haben eine Miss Germany.
Sagenhaft, und zwar nach diesen neuen Regeln, ne? Genau. So eine nachhaltige Miss Germany, ja. So MeToo-kompatibel.
35 Jahre alt, ja. Die älteste Miss Germany, die es je gab.
Das finde ich schon mal sehr positiv, aus Ego-Involvement nennt man das, glaube ich.
Das Interessante ist ja, in der Politik werden jetzt 35 so, dass man sagt, oh ja, mhm. Die kann mal langsam anfangen.
Ne? Die darf mal im Bundestag,
ja.
Ganz schlimm.
Wir werden das irgendwie alles zusammenkriegen in dieser Stunde Radio und auch in 30 Minuten Podcast, wie auch immer Sie uns zuhören. Schön, dass Sie dabei sind. Und ganz am Ende klären wir noch, wer heute Abend kocht. Darf er jetzt? Fragt der Spiegel von seinem Titelblatt, zeigt uns dazu ein entschlossenes Foto von Friedrich Merz. Ein Beitrag zur anhaltenden Diskussion um die Frage, wohin die Reise der CDU gehen soll, die auch wir weiter diskutieren. Der Mann, der lacht, heißt Hajo Schumacher, einstmals auch bei eben diesem Spiegel als Journalist im Hauptstadtbüro.
Friedrich Merz war der erste Politiker, damals Abgeordnete, der mir als junger Korrespondent über den Weg gelaufen ist, mhm. In Bonn.
War das eine gute Begegnung?
Die alten Kollegen tuschelten so im Hintergrund, ey, auf den musst du aufpassen, aus dem wird mal was. Und ja. Kaum 400 Jahre später sollte es sich bewahrheiten.
Ja, obwohl der Spiegel auch schreibt, der ewige Zweite. Das ist, steht so ganz klein da unten, ja. Aber das ist natürlich mein zweiter Platz in der Liga, über die wir sprechen. Ja, immerhin kein unbedeutendes Land. Deutschland ist ja jetzt auch nicht schlecht.
Ja, aber zweiter Kanzler gibt es nicht.
Ja.
Den gibt es nur einmal, den Job.
Herr Schumacher, ich stelle jetzt mal eine Frage, die Sie selbst gestellt haben auf Twitter.
Oh.
Sollte der klassische Demokrat der CDU den konservativsten möglichen Vorsitzenden wünschen, damit A, mehr Platz in der Mitte für die anderen Parteien ist und B, möglichst attraktiv für Rechtsabtrünnige?
Ich möchte die Frage fast mit Ja beantworten. Nochmal, es geht nicht um meine persönlichen Präferenzen, es geht eher um strategische Überlegungen. Und ja, Frau Merkel hat natürlich die CDU in den letzten 20 Jahren doch schon deutlich in die Mitte gerückt. Und es gibt eine Sehnsucht von vielen Menschen in diesem Lande, die nicht alle Neonazis sind. Man kann konservativ sein, ohne rechts zu sein, ohne rechtsradikal zu sein. So, und die fühlen sich da nicht so richtig zu Hause, zumal Angela Merkel das Personaltableau auch nicht so aufgestellt hat. Früher hatte man immer einen Kanter, einen Dregger, einen Schönbohm. Die waren stramm rechts, aber nicht,
nicht außerhalb,
nicht des, außerhalb des demokratischen Spektrums. Das, was wir da heute als Parteiangebot haben, die wollen die Demokratie abschaffen. Und das ist halt außerhalb des Konsenses. So, und wenn Friedrich Merz jetzt Vorsitzender und Kanzlerkandidat würde, die SPD würde so viel Flaschen Rotkäppchen köpfen, dass man das Knallen bis hier hören würde, weil endlich wieder ein Feindbild.
SPD oder die Grünen, ne? Das ist natürlich alle. Die Frage, wer die Führerschaft da im links
aber Mitte das Spektrum hat. Aber das rot-rot-grüne Spektrum hätte ein Feindbild. Und wenn Friedrich Merz was kann, dann ist das als Feindbild dienen. Ob das BlackRock, ob das Leitkultur, egal was das ist, wunderbar. Damit kann man die ganzen alten rot-grünen Fanfaren wieder vom Dachboden holen und diese fürchterliche Merkel, die alles geklaut hat.
Okay. Die Zeit ist aber vorbei. Herr Schumacher, wir kennen natürlich die gute alte Reihenfolge. Erst das Land, dann die Partei.
Ja, das hat Friedrich Merz hat sich daran nie gehalten.
Und für das Parteiensystem und für die Logik, wie das funktioniert, kann das gut sein, wenn man sich aber fragt. Also man muss ja davon ausgehen, dass dieser nächste CDU-Vorsitzende möglicherweise dann ja auch nicht nur wirklich Kanzlerkandidat wird, sondern auch Kanzler.
Mhm. Ich weiß nicht, Friedrich Merz ist, glaube ich, der sicherste, wirklich ein Garant für Rot-Rot-Grün. Der würde so mobilisieren im liberalen linken Spektrum, das würde reichen. Ich würde sogar so weit gehen zu prognostizieren, dass Friedrich Merz dafür sorgt, dass die Wirtschaftspartei FDP rausfliegt. Und dann hätten sie CDU-CSU plus AfD gegen Rot-Rot-Grün in einer Bundestagswahl.
Ja, ich sehe Ihre Strategie. Jetzt haben wir natürlich ein nächstes Problem. Und das hat Michael Spreng, der Politikberater, der auch unter anderem Edmund Stoiber damals versucht hat, die Kanzlerschaft zu bringen, heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview mal so umrissen.
Die CDU versucht ja im Augenblick die Quadratur des Zirkels, also das Unmögliche. Sie will einen neuen starken Chef. gleichzeitig einen überzeugenden Kanzlerkandidaten und gleichzeitig soll Frau Merkel bis Ende der Legislaturperiode Kanzlerin bleiben. Alles drei zusammen geht nicht. Man muss sich entscheiden, was man will. Entweder wieder einen schwachen Chef und Frau Merkel bis zum Ende der Legislaturperiode oder Frau Merkel muss vorzeitig gehen und der neue Chef wird auch Kanzlerkandidat und versucht vorher bei Neuwahlen zu gewinnen.
Michael Spreng. Die ewige Weisheit des Kollegen Spreng hat sich auch hier wieder dokumentiert. Stimmt. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sicherlich Fehler gemacht, aber die Überpräsidentin, die dann immer mal eben kurz aus Südafrika gemeldet hat, was Sache ist und den Ostbeauftragten rausschmeißt, das war eine Demonstration von Machtlosigkeit für Frau Kramp-Karrenbauer, wollte sie sich nicht länger antun. Und dann fährt man noch nach Thüringen und Herr Moring springt auch nicht so, wie er sollte.
Tja. Aber das heißt, was immer jetzt die CDU auch macht, sie müsste eigentlich jetzt mal ein ernsthaftes Gespräch im Kanzleramt führen und sagen, Angela, das geht leider nicht so weiter. Wir müssen vor 2021 diese Sache irgendwie auflösen. Mhm. Ist das realistisch?
Weil als ich Friedrich Merz kennenlernte vor vielen, vielen Jahren, war genau die gleiche Situation in Bonn. Wer sagt's Helmut Kohl? Alle wussten, das war's und alle dachten, hoffentlich tritt der nicht nochmal an. Er ist nochmal angetreten, 98. Bei Schröder war es ein bisschen anders. Der wollte auch im Kanzleramt bleiben, aber dem musste es keiner sagen, weil es ging so schnell. Aber wir kennen das von Edmund Stoiber, wir kennen das von Johannes Rau, wir kennen das von ganz vielen, gerade älteren Herren, die ihre gesamte Bedeutung aus dem Amt beziehen. Das ist jetzt bei Angela Merkel, von der man immer sagt, ach, sie hat so eine Distanz zu allem. Ist das auch so ein bisschen Morbus Altkanzlerin? Wir haben doch jetzt die EU-Ratspräsidentschaft. Wie soll denn das laufen, wenn ich das nicht mache? Wird sie sagen.
Das wird sie sagen.
Armin Laschet kann das genauso gut.
Ja, ich glaube, so eine EU-Ratspräsidentschaft darf man auch nicht überschätzen. Ich meine, das funktioniert schon ganz gut. Aber dieses Gefühl, das möglicherweise Angela Merkel selbst hat, haben aber wahrscheinlich auch viele andere, auch viele ganz normale Beobachter und Menschen in diesem Lande, die sagen, na, bevor das jetzt hier in so ein komisches, ungewisses, in eine ungewisse Zukunft aufbricht, vielleicht dann lieber doch noch ein Jahr Angela Merkel.
Und wir müssen ja mal fairerweise sagen, die letzten 2 Jahre waren ja jetzt auch nicht besonders, also von politischer Durchschlagskraft. Also Macron steht da seit 2 Jahren im Élysée-Palast und wedelt und sagt, hey, lass uns mal was auf die Kette kriegen.
Und Armin Laschet sagt ja jetzt auch übrigens, das ist ein Fehler. Er sagt nicht den Namen Angela Merkel.
Der Laschet ist schon ein schlauer Mensch. Ne? Der macht kein Schaulaufen, sondern geht zur Münchner Sicherheitskonferenz und macht den großen Europapolitiker und zeigt damit auch Spahn und Merz, auf welcher Bühne sie nicht stehen. Mhm. Also es ist wahnsinnig schlau, wie Armin Laschet sich da ins Spiel gebracht hat. Wird Frau Merkel vielleicht auch von Professor Sauer, der ihr sagt, weißt du was, Angela, war doch jetzt alles schön, jetzt sieh mal zu, bevor noch 1,5 Jahre und es wird ja fürchterlich. Niemand möchte den Job unter ihr machen. So. Und dann noch dieser Infight mit Friedrich Merz. Die beiden haben ja noch einen Deckel offen. Ja, also ich würde nicht ganz...
Ein Bierdeckel, ja.
Friedrich Merz ist von Angela Merkel gedemütigt worden 2002. Da ist sie mit Stoibers Hilfe Fraktionschefin geworden und die Karrierepläne von Friedrich Merz in der Politik sind jäh geendet.
Er ist gedemütigt worden, so kann man das sagen. Ich meine, sie hat damals das einzig Konsequente getan, was man tun muss in dieser Position, nämlich nach der Macht zu greifen. Klar. Letztendlich muss es jetzt jemanden geben, der das macht, was Angela Merkel erst mit Helmut Kohl gemacht hat. Zwar nicht vor der Wahl 98, aber dann danach. Da war sie ja diejenige, die als erste den Stein geworfen hat, so gesagt hat, wir müssen uns verabschieden. Dann mit Friedrich Merz innerparteilich. Letztendlich müsste sie wahrscheinlich schmunzeln, wenn jetzt jemand kommt und
diesen
sagt.
Diesen Gedanken folgen könnte Friedrich Merz jetzt Rache üben. Mhm. Sein Problem ist halt, dass er in der Partei nicht wohlgelitten ist. Die Straße mag ihn, egal auf welcher Bierzeltveranstaltung er auftritt, die Leute toben. Das muss man mal sagen, in den Umfragen liegt er auch vorne, aber in der Partei, er hat sich einfach die letzten 10 Jahre einen mehr als schlanken Fuß gemacht, er hat viel Geld verdient, er hat 2 Flugzeuge und viele, die gerade auch in diesen Flüchtlingsjahren, in diesen harten Jahren in der Partei waren und in die Versammlung gegangen sind und überzeugt haben und sich haben beschimpfen lassen, die sagen, ey, das kann nicht sein, jetzt kommt er hier mal eben so eingeritten und will alles haben. Und wenn sich Jens Spahn und Armin Laschet in einem einig sind und Markus Söder und Ralf Brinkhaus, dann der wird's nicht.
Und wird es denn dann nicht?
Interessante Frage. Auch da wieder eine Parallele. Gerhard Schröder war alles andere als ein, ich sag mal, lupenreiner Sozialdemokrat. Der war immer Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine hatte das Herz der Partei. Dieser Schröder, Genosse der Bosse, da war immer so ein bisschen
viel. Die schicken Anzüge.
Ne, ja. Und der teure Wein und so, das war immer ein bisschen unsozialdemokratisch. Gerhard Schröder hat sich tatsächlich einmal mit diesem niedersächsischen Lokalpatriotismus, ne, ein Niedersachse muss Kanzler werden, was Carsten Maschmeyer ironischerweise finanziert hat, die Kampagne. Und der Begeisterung der Straße, der sogenannten Neuen Mitte damals. Ich weiß nicht, ob Friedrich Merz sowas auch gelingt. Er bräuchte ein Amt. Er müsste einmal eine Wahl gewonnen haben. Hat er nie.
Schauen wir mal. Es gibt weiter Grund, aufmerksam nach Thüringen zu schauen. Heute Abend trifft sich Rot-Rot-Grün mit der CDU, um zu besprechen, wie ein Ministerpräsident gewählt werden könnte, ohne dass die AfD wieder böse mitspielt. Hajo Schumacher, politischer Journalist und Kommentator. Die große Frage, springt die CDU über ihren Schatten und wählt den linken Bodo Ramelow mit? Sollte sie springen?
Ich glaube, man muss sich erstmal von so einer Theorie verabschieden, von dieser unfassbar blöden Hufeisentheorie, die nämlich sagt, am linken wie am rechten Rand sind ungefähr gleich schlimme Gesellen unterwegs. Nein. Die Höcke-AfD in Thüringen will diese Demokratie abschaffen. Sie will sie erst aushöhlen, lächerlich machen und dann abschaffen. Das Lächerlichmachen ist ihr sehr, sehr gut gelungen, zusammen mit Herrn Kemmerich von der FDP. Insofern ist diese Berührungsangst gegenüber den Linken, das ist zwar so ein bisschen in der DNA der Union drin, so links ist böse, aber Bodo Ramelow, mit Verlaub, ist ein Sozialdemokrat. Der ist alles andere als ein Stasi-KGB-Moskau-gesteuertes Element. Also das wäre mal der erste Schritt. Ich hätte es ja noch eine Münze kleiner. Warum denn nicht diese FDP, die nun wirklich alles getan hat, sich selbst unter 5% zu bringen, warum springen die nicht über ihren Schatten und sagen, wir sind eine moderne, zielorientierte Inhaltspartei, wir gucken, was wir rausholen können. Warum sagt diese Thüringer FDP nicht, Kemmerich ist doch Unternehmer, sagt, pass auf, gebt uns ein Digitalministerium, gebt uns richtig viel Geld und wir machen Thüringen zum modernsten digitalen Bundesland in Deutschland.
Also so, da könnte aus dem man, Gespräch mit unserem Thüringen-Korrespondenten weiß ich, dass im Moment das Problem ist, überhaupt die FDP zu finden in Thüringen. Die sind komplett abgetaucht.
Ja, aber wenn also die das von Anfang an gemacht hätten, die hätten gesagt, wir stellen uns in die staatspolitische Verantwortung, wir finden Rot-Rot-Grün nicht toll. In vielen anderen Ländern werden diese Deals auch gemacht. Ja, da betrachtet man Politik als das, was es ist, die Kunst des Machbaren. Und wenn ich dann als 5%-Partei mir ein richtig tolles Ministerium rausverhandle, das auch noch für meine Ziele und diese ganze Start-up-Kultur vom Lindner steht, dann wäre doch die FDP als pragmatische Partei jenseits dieser polarisierenden Blöcke ganz toll wahrgenommen
worden. Das Interessante ist, vor der ganz regulären Wahl im Oktober in Thüringen, als wir da auch vor Ort waren und Sendung gemacht haben, mit Korrespondenten der Zeitung dort gesprochen, auch mit unserem Korrespondenten und gefragt, was sind denn die ganz großen Streitpunkte in der Landespolitik? Und sie hat, ganz große gibt es eigentlich nicht. Man ist eigentlich gar nicht so weit auseinander.
Bildung.
Das ist dann so, wenn man sich anguckt, was für ein Scherbenhaufen da jetzt liegt, ist das dann manchmal wirklich absurd.
Für inhaltlich nichts.
Ja. Gleichzeitig kann ich aber natürlich auch, die CDU hat ja, wir sprachen gerade über diese Kursfragen der CDU bundesweit betrachtet, natürlich ist da die riesengroße Sorge, wenn wir jetzt hier mal mit der Linken und da mal in die Richtung, dass dann irgendwann dieses Gefühl der Beliebigkeit und vor allem der Beliebigkeit in die Mitte und in die linke Mitte hinein noch größer wird. Dass das natürlich gerade in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in diesen Ländern ein politisches Problem.
Genau diese Anschlussfähigkeit, sage ich jetzt mal, hat die SPD in den letzten Jahren gerettet. Die machen Ampel in Rheinland-Pfalz, die machen Rot-Rot-Grün.
Auf einem niedrigen Niveau gerettet.
Natürlich auf einem niedrigen Niveau, aber die können Rot-Grün, die können große Koalition. Ja, was wäre die SPD, wenn sie sagen würde, wir würden mit keinem koalieren? Und dann hast du immer noch in Bundesländern womöglich eine charismatische Type. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, Herrn Woidke zu einer solchen zu erklären. Aber immerhin hat der eben auch durch seine Flexibilität die Macht in Brandenburg erhalten. Ja, und insofern ist Anschlussfähigkeit nichts Negatives. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, klar zu sagen, mit denen nicht. Weil die wollen, die haben das gemeinsame Spielfeld verlassen. Ja. Und jetzt mal ehrlich, auf kommunaler Ebene funktioniert es doch alles, kreuz und quer, weil die natürlich irgendwo im Dorf, im Landkreis oder so soll weitergehen. Und da geht es ja auch im Wesentlichen um Blumenkübel und. Da sagen jetzt viele, ja, wenn du da mit der AfD machst, dann fangen die auch sofort an, so die kulturelle Hegemonie und dann geht es genau. Auf einmal um Schulen.
Weil das wäre jetzt meine Frage an Sie, ob man dann auch sagt, wenn man so rangeht, dass man auf kommunaler Ebene dann auch mal sagen kann, wenn da 2, 3 Leute in der AfD da im Gemeinderat sitzen, die vielleicht früher mal bei der CDU waren, die man kennt und man weiß, mit denen kann man jetzt zum Beispiel beschließen, dass die Kita noch den kleinen Anbau kriegt, den man dringend braucht. Warum nicht?
Ich finde, das ist eine Grundsatzfrage, die zum Beispiel CDU für sich entscheiden muss. Ich finde, es gibt nicht ein bisschen AfD. Ja, entweder ganz oder gar nicht. Und wenn man sagt, das sind Undemokraten, nicht alle Wähler, nicht mal alle Mitglieder, aber der Zug im Moment, insbesondere mit dem Flügel, fährt klar in Richtung, ich sag mal, antidemokratisches Regime. Völlig klar. Man darf Höcke Nazi nennen, das kann man gar nicht häufig genug, dieses Gerichtsurteil zitieren. Und da muss schon richtig was passieren, bis man das darf. Und wenn man das alles liest, was die geschrieben haben, und das ist ja das Verrückte, dieser Traum vom Bürgerkrieg, dieser Traum vom, wir holen uns hier in so einer, was habe ich heute gelesen, in einem autoaggressiven Todeskult. Also wir müssen unser Land verteidigen und alle anderen Ethnien hier rausschmeißen. Das hatten wir alles schon mal. Das kann nicht der Weg sein. Und dann bitte, liebe CDU, sag einfach auch auf kommunaler Ebene nicht, wir haben 5 andere Parteien, wir haben Unabhängige und. Das wird schon irgendwie anders gehen.
Bleibt aber unterm Strich natürlich der Eindruck, der sich verfestigen könnte. Es gibt da diesen einen großen Block. Und dann gibt es die AfD. Ja. Also es gibt die immer miteinander, untereinander können.
Ja.
Das ist natürlich also für die politische Kultur.
Kollegen aus Österreich, die ja seit Jörg Haider mit der FPÖ schon, ich sag mal, 20 Jahre mehr Erfahrung mit Braun haben, auch so verdiente Kollegen wie Armin Wolf, der Fernsehmoderator, die sagen, Zusammenarbeit macht immer die Falschen stark.
Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, der Tag mit. Heute mit Hajo Schumacher, Journalist und Autor. Wir sortieren Themen dieses Tages bzw. auch dieses Wochenendes. Die Zerschlagung einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle, die offenbar nichts Geringeres vorhatte, als durch Gewalt bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen. Moritz Behrendt ist zu uns ins Studio gekommen. Sie recherchieren dieses Thema. Kleiner Stand zu den Hintergründen, zu dem, was man weiß.
Am Samstag hat die Bundesanwaltschaft Haftbefehl erlassen gegen 4 mutmaßliche Mitglieder dieser Terrorzelle und 8 mutmaßliche Unterstützer. Wer war diese Gruppe? Ja, selbst beim Namen herrscht noch keine Klarheit. Sie nannten sich selbst wohl der harte Kern. Die Behörden sprechen auch von Gruppe S, benannt nach dem Anführer Werner S. Aber auch die Rede von Teutonico. Auch von Teutonico ist schon die Rede. Es gab Razzien in 6 Bundesländern, 5 davon übrigens im Westen. Das kann man ja auch mal betonen, weil wir auf den Osten immer ganz besonders schauen. In diesem Fall waren es 5 im Westen und noch Sachsen-Anhalt. Da wurden Waffen gefunden, selbst konstruierte Handgranaten, Schusswaffen, auch eine sogenannte Slam-Gun, also eine umgebaute Schrotflinte, eine ähnliche Waffe, hatte der Attentäter von Halle in seinem Besitz. Mhm. Und auch über die Ziele der Gruppe haben die Behörden Informationen, da die Mitglieder überwacht wurden. So hatten die Männer offenbar vor, Politiker anzugreifen, Asylbewerber, vor allem aber betende Menschen in Moscheen zu töten, vorzugsweise in kleineren Städten. Und durch diese Anschläge, das war ja gerade gesagt, war die Hoffnung dieser rechtsterroristischen Gruppierung offenbar, eine Art Bürgerkrieg auszulösen.
Wenn man das so hört, was Sie sagen, das klingt jetzt erstmal echt ziemlich groß, dramatisch. Ich will Ihnen gleich mal einen Gedanken mitgeben mit meiner Frage. Einen Gedanken, den nämlich Ferde Attermann, die Journalistin, Spiegelkolumnistin, gestern bei uns im Interview geäußert hat.
Wäre das jetzt ein islamistisches Attentat gewesen, dann würde ich vermuten, dass diese Meldung, nämlich 10 Anschläge bundesweit geplant, durchaus überall Aufmacher gewesen wäre. Und es ist schon auffällig, dass diese Meldung, die eigentlich, wenn man sich kurz damit auseinandersetzt, dass hier so ein Freiwilligenkorps geplant war mit Menschen, die sich wirklich bewaffnet haben, dass das jetzt eine Meldung unter vielen ist.
Eine Meldung unter vielen? Teilen Sie die Kritik?
Sagen wir mal so, ich glaube, es war der Spiegel, der das Thema aufgebracht hat. Der Spiegel hätte das auf den Titel machen können. Stattdessen nehmen sie einen alten weißen katholischen Mann vorne drauf, in diesem Fall Friedrich Merz, weil der offenbar und diese ja im Moment doch etwas sinnlose Streiterei um Merz oder nicht, offenbar die Menschen mehr bewegt als die Gefahr eines Anschlags. Damit ist eigentlich viel gesagt. Das machen die Spiegelkollegen ja nicht, weil sie doof sind oder ignorant oder so. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, die müssen sich das überlegen. Ich weiß nicht, vielleicht denkt man sich so, weil es in der Bundeswehr ist, das wird schon nicht so schlimm sein und vielleicht sind die eingehegt durch diese Struktur da und vielleicht wollten die ja doch nur so ein bisschen verschärftes Ferienlager mit Abenteuerkomponente spielen. Auf der anderen Seite, wenn man sich an Hannibal erinnert, das hat die Taz, glaube ich, hoch aufgebracht, also auch ein Netzwerk innerhalb der Bundeswehr, wenn man sich an Falco S. erinnert, der Mann, der die Pistole in einem Spülkasten auf einer Flughafentoilette. Also es ist kein Einzelfall und es scheinen keine Verrückten zu sein, sondern es scheint, und mit dem Gedanken müssen wir uns vertraut machen, tatsächlich sowas wie einen militärischen Arm der Ultrarechten in Deutschland zu geben. Und Menschen wie Björn Höcke oder Götz Kubitschek finden das womöglich gar nicht so schlecht, wenn in ihrem, nicht in ihrem Namen, weil sie sind ja die Guten, aber wenn diese Bürgerkriegsgeschichte mal so langsam hochgeht, diese Unversöhnlichkeit. Und wer Babylon Berlin gesehen hat, ich weiß, die ganzen Vergleiche zu Weimar sind ganz fürchterlich, aber da waren es auch Polizei und Armee, die sich letztendlich von der Politik losgesagt haben.
Ja.
Weil sie gesagt haben, jetzt müssen wir das hier mal in die Hand nehmen. Und das ist historisch gesehen immer ein großes Problem,
wenn sich
die Sicherheitsapparate selbstständig machen.
Aus dieser Zeit stammt ja auch letztendlich dieses Bild auf dem rechten Auge blind, dass man auch den Weimarer Ermittlungsbehörden, letztendlich der Gesellschaft der Weimarer Republik insgesamt vorgeworfen hat. Und wir kennen das ja auch immer wieder, wenn wir sehen, es gibt irgendwie Polizei, die aus öffentlicher Beobachtung zurückhaltend reagiert, dass man dann ganz schnell dieses Bild aufmacht auf dem rechten Auge blind. Aber die Frage ist natürlich, sind wir vielleicht alle ein bisschen, haben wir zumindest einen kleinen blinden Fleck, dass islamistischer Terror sofort die Alarmglocken auslöst und das irgendwie so ein bisschen niedriger läuft.
Es gibt halt vertraute Feindbilder und welche, die ein bisschen überraschender sind. Ich habe auch so ein ganz klein bisschen die Befürchtung, dass wir Polizei und Bundeswehr in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch nicht übermäßig gut behandelt haben. Ich sage das jetzt mal so kollektiv, wir als Gesellschaft. Die Polizisten, die in wirklich ranzigen Dienststellen sitzen, die Überstunden ohne Ende vor sich herschieben, die sich bei Einsätzen bespucken, bepöbeln, behindern lassen müssen. Die Bundeswehr, die nun in vielen Gegenden dieser Welt ganz ordentlich mithilft, für Ruhe zu sorgen, ob das Mali ist, ob das Afghanistan ist. Da sind Tote zurückgekommen. In den Vereinigten Staaten von Amerika, egal was man davon hält, ist das ein großes Ereignis, wenn diese Menschen als Helden im Kampf für das Land gefallen sind. Bei uns werden die in irgendeiner Halle in Wahn am Flughafen in Köln, naja, so abgeworfen und schnell in so einer stillen Gedenkstunde abgefrühstückt. Wir stehen als Gesellschaft auch nicht so richtig doll und feste hinter unseren demokratischen Sicherheitswächtern und Hütern.
Die These, dass wir über gefährliche Muslime sofort und ganz groß berichten, die Rechtsextremen aber verharmlosen, ich würde die gern ein bisschen differenzieren.
Gerne.
Zum einen haben die Sicherheitsbehörden so rechtzeitig zugeschlagen, bevor es irgendwelche konkreten konkreten Anschlagspläne gab, also Namen oder Orte. Das heißt auch die Frage, wie man als Medium darüber berichten soll, ist die Frage, muss man da gleich den Riesenalarmismus, muss es auf allen Zeitungen auf Seite 1 sein, muss es Sondersendungen geben? Man kann das als großes Thema mit Sicherheit machen, aber ob das dies der Anlass dafür ist, würde ich gerne bezweifeln. Und dann haben wir ja auch, wir hatten Mitte Januar Razzien gegen Islamisten, die Synagogen ausgespäht haben sollen. Darüber wurde berichtet, mit Hintergründen, mit Recht, aber auch da wurde kein Riesenthema draus gemacht. Und wir haben seit 2,5 Jahren einen riesigen Antiterrorprozess vor dem Oberlandesgericht in Celle gegen Abu Wala und seine Gruppe, den Hildesheimer Salafisten. Der soll ganz konkret Leute rekrutiert haben, für den Islamischen Staat zu kämpfen. Und ich sehe nicht, dass wir die Riesenberichterstattung über diese tatsächlich staatsgefährdenden Akteure im breiten Maße hatten.
Guter Punkt. Vielleicht haben wir uns auch ein ganz klein bisschen schon wieder beruhigt seit 9-11. Kann auch sein.
In der Richtung ja, aber auf der Seite des rechten, rechtsradikalen Terrors haben wir ja wirklich gerade eine Eskalation, die wir beobachten können. Also eigentlich Grund zum Alarmismus. Ich meine, Alarmismus ist nie geboten, erst recht nicht aus journalistischer Perspektive, aber es gibt ja schon einige Alarmsignale.
Auf der anderen Seite würde ich die Bundeswehr so ungern so kollektiv in den rechten Senkel stellen.
Nein, ich meine, es ist wirklich allgemein.
Echt kluge, angenehme Menschen, die mit vollstem Bewusstsein für diese Bundeswehr arbeiten und auch den Hintern hinhalten.
Allergrößte
und die
Mehrheit.
Sind aber sowas genau. Von demokratisch.
Das sind 99% der Bundeswehr. Ich glaube, das
so weit kann man nicht gehen, aber viele jedenfalls.
Das ist für mich auch nicht Grund für Alarmismus, sondern Grund für hartnäckige Recherche, die wirklich ihren Platz braucht und die soll auch in den Zeitungen groß vorkommen. Aber ob das unbedingt auf Seite 1 muss und mit Brennpunkten, ich hoffe, dass es soweit nicht so schnell kommen wird.
Genau. Dann lieber Friedrich Merz.
Ich wollte gerade sagen, Friedrich Merz muss jetzt einfach nochmal ordentlich abfotografiert werden auf den Titelseiten. Die Frage ist natürlich auch immer, was ist wirklich dran? Das wird sich sicherlich im Laufe dieser Tage noch genauer ergeben durch Auskunft auch der Staatsanwaltschaft. Die ermittelt gegen ein mutmaßliches rechtes Terrornetzwerk. Moritz Behrendt, danke für den Stand. Hajo Schumacher, danke bis hierhin. 200 Mal fürs Abendland. Pegida ist gleich unser Thema. Man muss nicht alles feiern, was rund ist. Heute läuft Pegida zum 200. Mal in Dresden auf. Pegida, man hat wahrscheinlich fast schon vergessen, wofür diese Abkürzung steht. So sehr hat sie sich verselbstständigt. Tayo Schumacher, kriegen Sie sie noch zusammen? Ich musste vorhin selbst nachfragen in der Redaktion.
Pegida.
Patriotische Europäer.
Mit des Abendlandes?
Genau, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, Pegida. Das erste Mal zusammengekommen im Oktober 2014.
Ja.
Heute hat bei uns.
Also vor der Flüchtlinge, dem Flüchtlingswinter.
Ein Jahr davor im Prinzip. Ja. Heute haben wir im Programm mit Robert Feustel darüber gesprochen. Der ist Soziologe an der Universität Jena und der hat im Prinzip also eine heutige Größen- und Bedeutungseinschätzung vorgenommen, die wie folgt ausfällt.
Das ist im Moment eher eine kleine Politsekte von Anhängern, die sich dort jede zweite Woche montags treffen, gemeinsam ihr Bierchen trinken und ihren Leuten zuhören. Die hat kaum noch Außenwirkungen, es sind sehr viele sehr ältere Leute. Das ist eine eingeschworene Gruppe, die sich da wie zum Ritual trifft. In der Bewegung ist das schon längst nicht mehr.
Ja, kaum noch Außenwirkung, aber natürlich doch, wenn man diese ganzen 5 Jahre überblickt, schon eine enorme Bedeutung, was auch so den öffentlichen Diskurs angeht und was darin möglich ist.
Also Pegida war ja schon so eine Art erster Verankerung eines bestimmten Weltbildes, erstens mal in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und Pegida und AfD gehören schon auch ein Stück zusammen. Und natürlich markiert das Aufkommen von Pegida auch ein bisschen das Ende von Angela Merkel. Und lassen wir uns doch ehrlich sein, viele der Schlachtrufe und Ziele, die Pegida verfolgt hat, die sind doch von der Politik inzwischen umgesetzt worden. Die Festung Europa ist doch inzwischen eine. Ja, mit dem Thema Einwanderung versucht ja nicht mal mehr die Linkspartei noch Reklame zu machen. Die Grünen haben sich auch von dem Begriff Multikulti, glaube ich, inzwischen verabschiedet. Also natürlich, und die entscheidende Frage ist, war es eine kleine Gruppe, die das Land nach rechts gerückt haben? Oder
war es das schon?
Haben sie einfach nur diesem Trend so eine Art Bewegung gegeben?
Ja, also diese Frage stelle ich mir auch, ob wir wirklich so etwas wie einen Rechtsruck konstatieren können. Nicht nur durch Pegida, aber eben auch ausgedrückt oder ob da immer eigentlich diese Gesinnung, diese Vorstellung vorhanden waren und sich eben Bahn gebrochen haben, öffentlich wurden, was man vorher nicht gesehen hat.
Also zumindest hat es einen Sagbarkeitsruck gegeben, weil ich glaube, der Umgangston bei Pegida, der war schon ganz schön derbe. Den hatten wir so in der politischen Debatte vorher nicht. Man erinnert sich an so Vögel wie Lutz Bachmann oder sowas. Ich kann mich noch, wer hing da noch am Galgen? War es die Kanzlerin Sigmar Gabriel?
Es gab zwei Plätze für die Kanzlerin und für den Vizekanzler für Sigmar Gabriel.
Ja. Also nichts gegen harte Demonstrationen, aber dieser klare Aufruf zur Gewalt und das war schon eine neue Qualität und Pegida kann man ja nie losgelöst sehen von dem ganzen Krawall, der auch in den Social Media, also insbesondere Facebook und Twitter, da bewegt wird. Insofern ist es schon ein ganz schöner Stresstest bis heute. Und die Tatsache, dass das da jetzt nur noch so eine kleine Sekte ist, sagt ja nichts. Der Pegida-Geist hat sich nach überall hin ausgebreitet. Das war der Coronavirus der letzten 5 Jahre.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Gefühlt kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema dieses Tages. Ein Hashtag, also ein Twitter-Debattenstichwort, das in Großbritannien ganz gut die Runde macht in sozialen Medien. Tradwife steht für traditionelle Ehefrau oder um es wie die Frau zu sagen, die das alles ausgelöst hat, die Britin Alina Kate Pettit, sich dem Ehemann unterordnen, als wäre es 1959. Hajo Schumacher, wir zählen das Jahr 2020. Mhm. Das jüngste Buch, das Sie geschrieben haben, heißt Männerspagat, wie wir mit Offenheit, Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden. Sie hätten sich die Mühe vielleicht gar nicht machen müssen.
Doch immer noch, weil dieses 59er-Gefühl scheint ja noch durchaus verbreitet zu sein und nicht nur bei unseren Eltern. Das müssen wir aber auch ertragen. In unserem Grundgesetz und ich glaube auch in der britischen Verfassung, die sie eigentlich gar nicht haben, steht ja nirgendwo drin, eine Frau hat, was weiß ich, innerhalb von 6 Wochen nach der Entbindung gleich wieder ihren Job als Spitzenanwältin, Marathonläuferin und Schönheitskönigin zu bestreiten. Also ich sag mal dieses Ursula von der Leyen-Syndrom. Auf der anderen Seite würde ich auch für mehr Geschlechtergerechtigkeit plädieren. Die Vorstellung, ein traditional husband zu sein und meiner arbeitenden Frau den Rücken frei zu halten und der Mann, hinter jeder starken Frau steht ein hauswirtschaftlich begabter Mann, die Wäsche zu machen und mal schnell durchzuwischen und so, kein Problem. Habe ich übrigens die letzten Wochen und Monate häufiger gemacht und ist völlig in Ordnung. Ich finde es immer nur problematisch, wenn das so zum einzigen Weltbild ausgerufen wird. Wir leben in einem freien Land und sollten auch alle Möglichkeiten nutzen, diese Freiheit ja zu genießen. Und wenn jetzt jemand unbedingt also sich die Strapse anziehen will, wenn der Mann nach Hause kommt und die Schnittchen für Tölke fertig hat.
Ja, also ich weiß nicht, ob der erste Teil jetzt auch auf jeden Fall immer mit zum Konzept gehört, aber ist auf jeden Fall
eine Möglichkeit. Ich finde schon, auch für die Männer.
Was ich interessant finde, ich vermute, dahinter liegt in gewisser Weise ein Missverständnis, weil auch hier diese Frau, die das angestoßen hat, aber auch viele andere, die sich angeschlossen haben, letztendlich sagen, ich war so froh und so befreit, als ich aus meinem Job endlich raus war und mich endlich um die Familie, um zu Hause kümmern konnte. Ich vermute ganz häufig, dieser Job war wahrscheinlich einfach nicht erfüllend, der war doof, hat keinen Spaß gemacht. Klar. Und natürlich, wenn man was macht, was einem keinen Spaß macht, dann ist natürlich, wenn es die finanzielle Möglichkeit gibt, dass da irgendjemand
so,
finanziert,
das ist ja der Punkt,
dass man zu Hause bleibt und andere Sachen macht, wunderbar. Dann würde ich Ihnen aber recht geben, das müsste man dann für alle Geschlechter gleichermaßen sozusagen genau. als Logik in Angriff
aber
nehmen.
Das ist natürlich genau das etwas Elitäre daran, der Alleinverdiener. Bei meinem Vater war das tatsächlich so, als kleiner Bundesbahnbeamter konnte der allein eine Familie ernähren. Das ist heute nicht nur in Großstädten extrem schwierig. Das heißt, wir reden hier erstmal von der Luxussituation, dass einer sich das leisten kann, zu Hause zu bleiben. Okay, das Zweite ist, dieses Familienbild wird natürlich von den Falschen, über die wir schon die ganze Sendung lang reden, gekapert. Und die sagen, ja genau, Küche, Kirche, Herd und all sowas. Das ist natürlich das, wenn ich hier diese Trad-Wife-Bewegung verstehe, nicht gemeint. Die Initiatorin sagt, das ist der wahre Feminismus. Mhm. Ich habe noch nicht ganz genau verstanden, worin der wahre Feminismus besteht
in diesem Fall. Ich könnte mir vorstellen, der besteht darin, dass man sagt an der Stelle, dass halt dieses Erwartungsbild, wenn man emanzipierte Frau ist, dass man auf jeden Fall Karriere will, dass man Beruf will, dass die wahre Emanzipation im Wortsinne darin besteht, sich eben auch von solchen Vorstellungen emanzipieren zu können und dann dummerweise merkt, als emanzipierte Frau mit guter Ausbildung und so weiter, verdammt, ich bleibe lieber zu Hause, das gefällt mir viel besser.
Emanzipation heißt auch am Ende Freiheit, Wahl. Freiheit. Ich kann es mir aussuchen und keiner macht mir das Leben deswegen zur Hölle. Mhm. Und wenn Frau Pettit sich glücklich fühlt, dann ja, Halleluja. Sie hat aber auch die Chance, in 5 Jahren zu sagen, die ganze Zeit Hausfrau geht mir aber ganz schön auf den Senkel, jetzt möchte ich Investmentbankerin werden. Ja, bitte, go for it.
Also, aber das ist natürlich genau der Punkt und der weiß man natürlich auch aus privater Beobachtung und aus der Soziologie, dass das genau schwierig ist, dass häufig genau dann eben nach 5 Jahren die Investmentbanking-Karriere nicht mehr unbedingt offen steht und auch andere Dinge nicht. Was ich aber einen ganz interessanten Punkt finde, der wahrscheinlich auch damit spricht, ist diese ganze Optimallogik. Und ich glaube, ich habe ihr Buch auch so verstanden, wo sie ja auch sagen, mit dem Männerspagat, also wir wollen ja auch immer alles sein, jetzt erstmal geschlechterunabhängig, toll im Job, trotzdem grandiose Ehemänner oder Frauen, super Eltern dazu und natürlich noch Zeit für Freunde haben und
toll
Zeit,
kochen.
Zeit für sich selbst.
Genau, kohlenhydratfrei kochen, jeden Tag 1 Stunde meditieren, das kriegst du in 24 Stunden am Tag leider alles nicht unter. Und dieser Optimierungswahn ist natürlich ganz, ganz fürchterlich. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, mit diesem einer bleibt zu Hause und einer geht raus und jagt das Wild, das hat schon bei unseren Eltern nur bedingt funktioniert. Meine Mutter, die eine klassische Hausfrau war, Klammer auf, ich finde die Herabwürdigung von Hauswirtschaft und Hausarbeit nicht gut. Das ist echt, in Zeiten, als es noch keine Spüle- und Waschmaschinen gab, war das echt ein Knochenjob, muss man einfach mal sagen. Ein unbezahlter und in der Rentenkasse nicht abgebildeter Knochenjob. Es macht mit Paaren etwas, weil man entwickelt sich auseinander. Der eine, der viel im Außen ist und der andere, der viel im Drinnen ist. Der eine halt nur so zwischen Kita und Spielplatz und Sandkiste und der andere zwischen Corbinian Frenzel, Angela Merkel. Und ja. Da bewegt man sich einfach auf anderen Decks im großen Schiff des Lebens und das ist nicht gut für eine Beziehung.
Hajo Schumacher muss jetzt langsam wieder zurück an die Hausarbeit, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Mann, der ansonsten Journalist ist und Buchautor. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Ja, gerne, wie immer.